Warum Gemeinde? Diese Frage beschäftigte uns jetzt schon seit einigen Wochen. Und heute gehen wir weiter und werden diese Frage aufgrund dessen beleuchten, was uns Sigrid vorgestellt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast mir sehr viel Futter gegeben. Ich hoffe, ich werde die meisten der Fragen, die du gestellt hast, auch euch beantworten. Nicht, dass ihr ganz enttäuscht zurückgeht. Aber noch einmal für diejenigen, die vielleicht heute erst dazugestoßen sind. Warum Gemeinde? Diese Frage beschäftigt uns unter anderem wegen der Thematiken, die Sigrid vorhin angesprochen hat. Die vielen Unsicherheiten, die wir erleben momentan und die Zeit, in der wir momentan leben, bewegt sich im Grunde von einer Krise zu der nächsten. Kaum war die Corona-Pandemie eine Situation, die wir so nicht kannten, ja, gefühlt zu Ende, das ist jetzt auch so die Frage, wie man die Zahlen dann deutet, aber nachdem wir so lange Zeit damit gelebt haben und so ein bisschen dachten, oh, vielleicht kommt jetzt ein bisschen Entspannung, kommt ein Krieg nach Europa und wieder neue Schreckensbilder, neue Ängste, die daraus entstehen. Und diese Krisen rütteln uns durch. Und wenn wir nicht in unserer Identität, also in dem Verständnis, wer wir sind, gefestigt sind, ist jede Krise und jedes Durchrütteln ein elementarer Angstzustand. Dann ist es nicht nur eine Krise, sondern es ist etwas, was mich existenziell bedroht. Und darum stellen wir diese Frage, warum Gemeinde? Wofür brauchen wir denn eigentlich Gemeinde? Um uns eine Identität zu vergegenwärtigen, die Gott uns zusagt, damit wir nicht nur Stabilität kriegen in dieser Zeit, sondern leben, was wir eigentlich sind. Und wir haben gesehen in der ersten Predigt, dass wir Teil des Planes Gottes sind, dass Gemeinde der Herrlichkeit, dem Lob der Herrlichkeit dient. Und Gemeinde wird in Gottes Plan für die Menschheit eingewoben. Dort, wo sie sich ihm hingibt und ihn regieren lässt, entsteht ein Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist ein Teil des Planes Gottes, dieser letzte Abschluss, bevor das passiert, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er wiederkommt und er alles in allem sein wird. Aber Gemeinde ist auch mehr, denn Gemeinde ist eine Schöpfung, ein Werk Gottes. Gott erschafft aus Liebe Gemeinde mit seiner Auferweckungskraft, also diese Kraft, die den Tod besiegt hat. Da sagt Paulus, die lebt in Gemeinde. Das ist quasi das Lebenselixier, was Gemeinde überhaupt zu Gemeinde macht. Es ist nicht eine soziale Kraft von Leuten, die sich mögen, sondern es ist etwas, was Gott gemacht hat, wo Gott etwas Totes genommen hat und es wieder neu gemacht hat. Und diese Auferweckungskraft, die in der Gemeinde wirkt, durch gute Werke in diese Welt hineinwirkt. Heute, der Wohnort Gottes, soll uns nochmal vergegenwärtigen, was es bedeutet, dass Gott in uns lebt. Und zwar nicht nur in jedem Einzelnen, nicht ganz individualistisch, sondern was es bedeutet, wenn wir als lebendige Steine zusammengefügt werden zu einem großen Ganzen. Wir kommen als deutsche Kultur aus einer sehr interessanten Epoche. Im Zweiten Weltkrieg und in Zeit des Dritten Reiches galt das Individuum recht wenig. Es ging nur um die Gemeinschaft. Als Gegenpendelbewegung, Gegenbewegung, wurde das Individuum ganz stark betont. Und wir haben die Kraft, die Stabilität und den Halt der Gemeinschaft geopfert für das Individuum. Aber wir müssen in diese Spannung hinein, weil sie im Evangelium drin ist. Und das sehen wir heute in zwei Texten. Also ich habe einige Bibeltexte für euch vorbereitet, aber ich habe in den letzten Wochen ja recht lange Predigten gemacht. Deswegen entspannt euch, ich werde nicht alles auslegen, sondern ich werde einen Fokus legen auf das, was es bedeutet, dass Gott in unserer Gemeinde wohnt oder in seiner Gemeinde wohnt und welche Konsequenzen das hat. Die Grundlagen habe ich in den Predigten davor erarbeitet. Und wir schauen uns einen Text von Paulus und einen Text von Petrus an, die ungefähr so 10 Jahre voneinander entfernt entstanden sind, dasselbe Thema haben und sehr ermutigend für unsere Zeit sind. Weil auch sie richten sich an Leute, an Menschen, die in einer Identitätskrise stecken. Und da steigen wir jetzt ein mit dem Text aus Epheser 2. Das ist der Abschluss des zweiten Kapitels, über den ich letzte Woche gepredigt habe. Und wenn ihr mitlesen wollt, Epheser 2, ab Vers 17 bis 22. Dort schreibt Paulus, er kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater, weil wir einen Geist empfangen haben. Ihr seid also nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid als Gemeinde gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Und Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Paulus zeichnet uns hier ein Bild von einem Bau, einem Tempel, der in seiner Unterschiedlichkeit, unterschiedlicher Bausteine eine Schönheit entwickelt. Petrus geht einen ähnlichen Weg, aber Petrus verwendet dafür viel, viel mehr alttestamentliche Zitate. Bei Paulus ist es im Grunde kondensiert, weil es der Abschluss eines Berichtes geht. Und Paulus benutzt dieses Bild am Ende, um seinen Punkt noch einmal sehr, sehr deutlich zu machen. Gott wohnt bei den Menschen und er baut sie zu einem Tempel, in dem er wohnt. Und Petrus macht es ähnlich mit einem etwas anderen Akzent. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Gott Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, seht doch, ich lege auf den Zion einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man sich anstößt und ein Fels, über den man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Und eben dazu sind auch sie bestimmt. Aber ihr seid auserwählt, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Denn ihr sollt seine großen Taten verkünden. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Warum Gemeinde? Weil wir der Tempel Gottes sind, in dem er wohnt. Mit diesen Texten ist es ganz einfach. Das ist das, wofür Gott Gemeinde baut. Weil er in dieser Gemeinschaft von Menschen wohnen will. In der ersten Predigt habe ich diesen großen Plan Gottes gezeichnet. Und es war immer wieder Gottes Bestreben, zu den Menschen zu kommen und bei ihnen Wohnung zu halten. Es geht hier nicht um eine heilige Atmosphäre, sondern um die Gegenwart einer Person. Für uns, die wir diesen Gedanken schon so oft gehört haben, verstehen nicht das Außerordentliche, was das Evangelium damit deutlich macht. Denn für uns sind Tempel oft Ruinen, irgendwelche Bauten. Für die Leute, die das erste Mal gehört haben, lebten in einer Zeit, in der Götter unverfügbar waren, in der das Leben unkontrollierbar ist. Wir leben ja in einer Zeit, in der alles Mögliche kontrollierbar ist. Wir hatten sogar mal eine Frau, die saß während des Gottesdienstes und machte kurz was an ihrem Handy. Ich mit meiner Hermeneutik des Wohlwollens ging da dran und dachte, sie liest wahrscheinlich den Bibeltext mit. Und ich fragte sie nachher, ob sie den mitgelesen hat. Sie hat gesagt, nee, ich habe nur meinen Backofen zu Hause angemacht. Es ist alles, alles verfügbar. Wir können alles Mögliche steuern. Alles. Und da kommt ein unendlich großer Gott, den wir noch nicht mal greifen können, dessen eine Eigenschaft, wenn er sie uns offenbart, noch nicht mal zu tief ergründen können, weil er so groß und heilig ist. Und er sagt, ich wohne bei euch. Denn diese skandalöse Botschaft bringt Paulus an die Epheser. Diese Botschaft bringt Petrus an Leute in Zentralasien, also im türkischen Mittelmeerraum, und macht ihnen deutlich, Gott kommt zu euch, er wohnt bei euch. Ihr seid als Gemeinde gegründet auf diesem Fundament der Apostel und Propheten. Gemeinde ist mehr, Leute. Es ist nicht nur eine Versammlung, macht Paulus hier deutlich. Es ist ein Bau, der entsteht und da ist ein Fundament gelegt. Das ist etwas Stabiles, das ist nicht nur irgendwie so eine Gartenlaube. Da entsteht etwas Großes. Und Jesus, der Eckstein, der diesen Bau zusammenhält, wächst empor zu einem heiligen Tempel, der dem Herrn gehört. Und weil wir zu ihm gehören, werden wir Bausteine dieses Tempels sein. Und Gott wohnt darin. Wenn die Epheser Tempel hörten, dann sahen sie wahrscheinlich diesen Bau vor ihrem inneren Auge oder sie guckten einfach aus dem Fenster. Denn dieser Tempel prangte wie ein riesiges Mahnmal für eine Göttin über der Stadt. Und hier wohnte Diana oder Artemis in einem riesigen Tempel. Ihr seht, wie groß das ungefähr ist. Also dieses eine Kästchen hier ist ein Fußballfeld, also ungefähr 4 Fußballfelder. Das ist ja so die Maßeinheit, die wir Deutschen benutzen, wenn wir Größen beschreiben, Fußballfelder. Aber ein Riesenkomplex, weil dort eine Gottheit wohnt. Ein Haus aus Stein, in dem Gott wohnt. Und diese Vorstellung war total typisch für Menschen. Und diese Vorstellung nutzt Paulus und auch Petrus, weil sie etwas deutlich machen wollen. Die Leute der Antike, für sie war wichtig, dass es Orte gibt, wo Gott wohnt. Und es wurden Tempel an diesen Stellen gebaut. Auch im Alten Testament sehen wir es immer wieder. Dort, wo Gott Menschen auf besondere Art und Weise begegnet wurde, wurden Altäre oder Tempel gebaut. Und dann begann das Volk auch eine Stiftshütte zu bauen und eiferten dem nach. Und sie sagten, wir wollen einen Ort. Gott, wir wollen einen Ort, an dem du runterkommst. Gott hatte dem Volk schon lange gesagt, ich will bei euch wohnen. Ich brauche kein Zelt, keine Hütte. Die Welt ist der Schemel meiner Füße. Also die Welt ist so klein, da passe ich doch nicht an einen Ort. Aber das Volk wollte es und Gott beugte sich diesem Wunsch aus Liebe, um bei den Menschen zu sein. Und dann wurde eine Stiftshütte gebaut, ein Zelt. Halbes Fußballfeld. Nicht groß. Aber da war eine Wolkensäule bei Tag, eine Feuersäule bei Nacht. Gott war da. Und als das Volk ein Land bewirtschaftete und die Möglichkeiten hatten, wollten sie einen Tempel bauen. Und der entstand dann auch. Zuerst der Tempel Salomos, das ist ein Bild vom Tempel des Herodes. Ein Riesenkomplex. Eines der Weltwunder. Und wenn wir die Berichte lesen, wie Gott in diesen Tempel einzieht, da passiert etwas. Denn das ist die Sache. Wenn Gottes Gegenwart in diese Schöpfung hineinkommt, dann passiert etwas mit dieser Schöpfung. Weil diese gesamte Lebenskraft des Schöpfers plötzlich in eine Welt hineinkommt und etwas durcheinander bringt. Und dieses Bild verwenden Paulus und Petrus, aber sie machen einen Unterschied. Die sagen, nicht an ein Gebäude bindet sich Gott, sondern an eine Gemeinschaft. Denn anders als die Religion drumherum, auch sogar anders als der Islam, kannte das Christentum keine Pilgerstätten. Heute noch rätseln die Leute, wo wurde Jesus jetzt eigentlich begraben? Es gibt die Grabeskirche, aber historisch sehr unwahrscheinlich, dass Jesus dort begraben wurde. Das Gartengrab, Wir wissen es nicht, weil die Leute das nicht interessierte. Warum? Weil nicht der Ort entscheidend ist, sondern die Menschen, in denen Gott wohnt. Die Gemeinschaft. Lasst euch also selbst als lebendige Steine zu einer Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, diese Gemeinschaft, wo die lebendigen Steine zusammenkommen, wo ein Geistträger, noch ein Geistträger und noch ein Geistträger und sie werden klack, 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 klack eingebaut an einen Ort, wo Gott selbst wohnt. Nicht nur zu Besuch ist, nicht nur kurz Hallo sagt, nicht nur eine E-Mail hinschickt, nicht nur am Sonntag, sondern er wohnt da. Er bleibt. Er ist gekommen, um zu bleiben. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, an dem er wohnt. Und das ist unsere Identität. Wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Identitätsaussage. Das ist etwas, was unser Wesen beschreibt. Das ist nicht irgendwie, ja, ist ein nettes Feature, irgendwie was so dazugehört. Das ist eine Grundlage unseres Seins. Wir sind eine Gemeinschaft, in der Gott wohnt, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, auch wenn wir das nicht sehen. Alle, die verheiratet sind, hörst du auf, Ehemann oder Ehefrau zu sein, nur weil dich dein Partner nervt? Nein, da ist ein Bund geschlossen, da bleibt man. Du hörst niemals auf, Kind zu sein, weil es Teil deiner Identität ist. Genauso wenig hört Gott auf, in seiner Gemeinde zu sein, weil es Teil unserer Identität ist. Die Frage ist, ob wir das wahrnehmen, dafür offen sind. Ist euch bewusst, dass seit dem Augenblick, als diese Gemeinde zusammenkam, eine besondere Verheißung erfüllt ist. Denn dort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter euch. Ist euch das bewusst, dass der lebendige Gott hier in diesen Reihen ist? Wie würdet ihr euch verhalten, wenn Joe Biden hier reinkäme? Olaf Scholz, ganz egal, ob ihr ihn gewählt hättet oder nicht. Ich glaube, ihr würdet anders sitzen, hingucken, vielleicht schon mal ein paar Punkte euch überlegen, was ihr ihm nach dem Gottesdienst sagen wollen würdet. Aber euer Verhalten wäre anders. Adrian Pless, ein Autor, hat ein tolles Buch geschrieben, das verfilmt wurde, Der Besuch. Kann ich euch empfehlen. Sehr witziger Film. Ein bisschen tragisch, weil er uns so ein bisschen den Spiegel vorhält. Es geht um eine Kirchengemeinde, die besucht werden soll von ihrem Gründer. Nicht Martin Luther, sondern Jesus. Der will zu Besuch kommen. Und da fragt sich diese Gemeinde, was machen wir denn jetzt? Und sie beauftragen ihren Top-Organisator. Du, organisier du doch mal diesen Besuch von unserem Gründer. Wenn der kommt, führ den herum, zeig ihm unseren Arbeitskreis. Und dieser Organisator sagt von sich, ich bin gar nicht so der Fromme. Ich kann super organisieren und ich mache meinen Dienst. Aber er wünscht sich ein Wunder. Ein Wunder, was nicht bestreitbar ist. Und dann kommt dieser Gründer, da kommt Jesus in ihre Mitte. Und das Erste, was er sagt, ist, boah Leute, ich habe Hunger. Könnt ihr mir mal was zu essen geben? Und die Gemeinde ist so ein bisschen komischer Typ. Naja, und im Laufe des Films eckt Jesus immer wieder an mit diesem Organisator. Und eine Szene fand ich so bezeichnend für uns. Da sitzt dieser Gründer, dieser Organisator und hat Jesus mit zu sich in die Wohnung genommen, weil er bei ihm übernachten soll. Und ganz fromm setzt er sich und liest in der Bibel. Und Jesus setzt sich neben ihn und guckt ihn an. Und er tut so ganz versunken in seine Bibel und merkt nicht, dass das lebendige Wort Gottes neben ihm sitzt. Und im Laufe des Films übersieht er ein Wunder und ein Wirken Jesu nach dem anderen, weil er so sehr beschäftigt ist mit seiner Organisation. Kann es sein, dass wir die Gegenwart Gottes bei all dem, was wir tun, auch für ihn, übersehen? Dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen? Dass wir so sehr in der Arbeit für ihn beschäftigt sind, dass wir gar nicht mehr die Zeit mit ihm genießen können? Er wohnt in uns. Und wir können seine Gegenwart erfahren. Ein Mönch hat einmal gesagt, wir können die Gegenwart Gottes genauso wenig davon abhalten, in unserer Gemeinde zu sein, wie wir die Sonne aufhalten können, aufzugehen. Aber ob ich den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sehe, diese schönen Sonnenuntergänge, das bestimme ich. Habe ich die Augen auf? Nehme ich mir die Zeit? Schaue ich hin? Bin ich offen dafür? Oder bin ich zu sehr beschäftigt mit mir, meinen Sorgen und mit den Sorgen vielleicht auch von der Gemeinde? Gemeinde ist der Wohnort Gottes. Und das macht uns einzigartig. Es gibt so viele Dinge, die andere Leute gut machen können. Das, was Gemeinde einzigartig macht, sagt Johannes Hartl auch, sagt, ist die Gegenwart Gottes. Das, was die Kirche wirklich attraktiv und einzigartig macht, ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Jesu durch seinen Geist. In allem anderen sind die anderen besser. Sportvereine können super Sachen machen. Hier in Bösingfeld, klasse Sportvereine, die wir haben. Wir sind einzigartig. Nicht dafür, dass wir ein tolles Sportprogramm am Sonntagabend Nachmittag machen, dass wir tolle Konzerne, tolle Musik oder ähnliches machen. Super. Ich bin dankbar für die Musik, die ihr macht. Ich bin dankbar für die Technik. Aber was uns einzigartig macht, ist die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, diese Wahrheit müssen wir neu verinnerlichen. Denn das gibt Stabilität. Warum Gemeinde? Weil wir die Gemeinschaft sind, in der Gott wohnt. Darum Gemeinde. Und diese Gemeinde, und weil diese Zugehörigkeit zu Jesus Einheit in Unterschiedlichkeit schafft. Denn darum schreiben Paulus und Petrus genau diese Sätze. Weil sie eine Gruppe von Menschen haben, die aus unterschiedlichsten Gründen in ihrer Identität komplett erschüttert sind. Bei Paulus sind es die Judenchristen und die Heidenchristen, also Menschen, die nicht aus dem Volk der Juden stammen, die miteinander einen Konflikt haben. Und die einen sagen, ja, wir sind eigentlich viel bessere Christen als ihr. Wir gehören zu Abraham. Wir entstammen dieser frommen Familie. Und uns gilt die Verheißung. Ihr seid so, ja, zweite Bundesliga, wenn es hochkommt. Und Paulus sagt, nee, Leute. Nein, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr nicht mehr Fremde oder Gäste. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Ihr seid Teil seiner Familie. Ihr seid Erben. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Das ist eure Identität. Ihr seid die Gemeinschaft, in der Gott wohnt. Und bei Petrus waren es Leute, die zum Glauben kamen und plötzlich nicht mehr in ihre Kultur reinpassten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass man plötzlich nicht mehr in die Kultur reinpasst, in der man lebt. In Tadschikistan habe ich das gesehen, mehrfach. Da kommen Muslime zum Glauben, die werden ausgestoßen und die sagen, ja, aber das war meine Identität. Ich war Tadschikin. Ich bin Muslima gewesen mein ganzes Leben. Was heißt es denn jetzt, dass ich Christ bin? Und dann hat man Leute, die aus der ehemaligen Sowjetunion in der Gemeinde waren und so weiter. Wir haben diese Fragen nicht mehr, weil wir in einem Land leben, das über 500 Jahre so christlich geprägt ist, wir kennen es nicht anders. Und vergessen manchmal, dass unsere Einheit nicht durch unser gleiches Denken entsteht, sondern durch unsere Zugehörigkeit zu Christus. Denn das sagt Paulus, er kam und verkündete Frieden. Er hat etwas ganz gemacht, was vorher auseinandergerissen war. Frieden, Irene, ist etwas wieder zusammenfügen und wieder heil machen. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater, weil wir einen Geist empfangen haben. Ihr seid also nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Also lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Und hier macht Petrus sehr deutlich, wenn wir uns einfügen lassen, dann entsteht eine Gemeinschaft aus ganz unterschiedlichen Menschen. Wenn die Zugehörigkeit zu Christus die Grundlage meiner Identität ist, spielen die anderen Sachen zwar eine Rolle, aber eine Nebenrolle. dann spielt die politische Gesinnung eine Nebenrolle. Dann spielt meine Kultur eine Nebenrolle. Dann spielen alle anderen Sachen eine Nebenrolle, denn die Hauptrolle ist, wir sind Kinder. Eine Gemeinschaft, in der Gott wohnt, als lebendige Steine hinzugefügt. Dieses Bild ist für mich so sinnbildlich geworden. Die Dresdner Frauenkirche. Als ich das erste Mal diese Kirche gesehen habe, habe ich gedacht, hatten die nicht genug saubere Steine? Warum sind denn da so viele dreckige Steine in dem Bau? Und dann habe ich da gelesen, dass diese dunklen Steine aus der alten Kirche stammen, die zerbombt wurde und brach lag lange Zeit. Und dann, als sie wieder aufgebaut wurde, wurden alte und neue Steine zusammengefügt zu diesem wunderschönen Bau, einem Zeichen, das Glaube lebt. Unsere Gemeinde besteht aus so vielen unterschiedlichen Menschen. Manche vielleicht gezeichnet durch das Alter, durch Wunden, die Menschen ihnen zugefügt haben. Einige ganz lebensfroh und eine ganz tolle Vergangenheit, wo wenig Narben da sind. Menschen aus frommem Hintergrund, Menschen, die keinen frommen Hintergrund haben. Menschen aus dem Lipperland, aus Niedersachsen. Jemand, der in Tadschikistan geboren ist. In Eversbach aufgewachsen, Hesse, oh Mann. Hier. Und zusammengefügt zu einem Bau, in dem Gott wohnt. Eine Schönheit in Unterschiedlichkeit, wo plötzlich ein Prisma entsteht und wo plötzlich die Unterschiedlichkeit keine Rolle mehr spielt. Die Frage ist, die Paulus stellt, ist, oder die Petrus, wozu Petrus uns auffordert, lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Und so werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar. Das werde ich gleich nochmal darauf eingehen. Aber wir sind Gottes Volk, weil wir uns einfügen lassen. Wir sagen, die Verbindung zu dir, Jesus, ist wichtiger als alles andere. Das ist meine Identität. Und die anderen Sachen, die schiebe ich zur Seite. Es ist eine Nebensächlichkeit. Das Problem ist, wir machen Nebensächlichkeiten zu Hauptsachen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die plötzlich in eine Krise geraten ist. Eine Gesellschaft, die eigentlich immer gesagt hat, jeder darf alles denken. Jeder darf alles glauben. Sogar welches Geschlecht man hat, darf man glauben und für sich annehmen. Aber als jetzt plötzlich eine Krise kommt, werden Andersdenkende verurteilt. Und die Einheit, die auf gleichem Gedankengut entsteht, wird plötzlich unsicher. Und man merkt, oh, warte mal, das klappt ja so nicht. Der christliche Glaube geht nicht davon aus, dass wir alle das Gleiche denken oder gleich sind. Die Schönheit der Gemeinde liegt in ihrem Facettenreichtum. Weil wir durch Christus zusammengefügt sind zu einem wunderschönen Bau, in dem er wohnt. Und dann spielt dein Impfstatus keine Rolle. Die Partei, die du gewählt hast, der Verein, dem du zujubelst. Oder welche deine Begabungen sind, spielen keine Rolle. Wenn du dich einfügen lässt, gewinnt dieser Bau, den Christus durch seinen Geist baut, an Schönheit. Weil du eine Facette mit reinbringst, die ich niemals mit reinbringen würde. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann lasst uns in dieser Zeit immer wieder auf diese Identität uns besinnen und uns nicht ablenken lassen von Nebensächlichkeiten. Sondern fokussieren auf das, was uns eint. Und ich möchte uns Mut machen, dass da, wo wir uns vielleicht auch selber rausgezogen haben, weil wir Nebensächlichkeiten zu Hauptsachen gemacht haben, Buße tun. Ganz neu wieder zurückgehen und sagen, Jesus, füg mich ein. Wo wir Geschwister durch Worte verletzt haben, durch innere Verurteilung, dass wir Beziehungen wieder kitten. dass dort, wo wir unsere Gedanken zu Hauptsachen gemacht haben, Jesu Vergebung uns wieder neu machen lassen. Aber es beginnt damit, dass ich vor den Spiegel trete, hineinschaue und mir vergegenwärtige, wer ich bin. Ich bin ein Teil seiner Geschichte. Ich bin ein lebendiger Stein. In mir wohnt Gott. Die Andersartigkeit meines Bruders, meiner Schwester kann mir nicht mehr gefährlich sein. Denn meine Identität ist nicht davon abhängig, was andere über mich glauben, sondern was Christus über mich sagt. Warum Gemeinde? Weil die Zugehörigkeit zu Jesus Einheit in Unterschiedlichkeit schafft. Ganz schnell noch der dritte Punkt, weil wir hier in eine Spannung hineintreten zwischen der Gegenwart Gottes, die hier ist in dieser Welt, und der Welt außerhalb. Wie lösen wir diese Spannung auf? Wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Paulus und Petrus lösen sie in dem auf, indem sie sagen, ihr seid Träger seiner Gegenwart und ihr tragt sie hinein in diese Welt. Wenn wir nachher auseinandergehen, geht Christi Geist mit uns und wir tragen damit die Gegenwart Gottes in diese Welt hinein, dort wo wir sind. Und wir haben die Möglichkeit, dieses Spannungsfeld nicht einfach aufzulösen. Denn wenn man dieses Spannungsfeld auflöst und sagt, okay, ich bin halt in dieser Welt, also gleiche ich mich der Welt an, dann wird man die Unterschiedlichkeit nicht mehr wahrnehmen. Oder es gibt Gemeinden, ich komme aus einer, habe viele Gemeinden erlebt, die sagen, nee, wir haben nichts mit der Welt zu tun, die Welt ist so böse, wir wollen nichts mit dieser Welt zu tun haben, dass sie sich so dermaßen von der Welt abgrenzen, dass sie die Welt gar nicht mehr erreichen mit der Gegenwart. Die sind so für sich, dass die Gegenwart Gottes, ich spreche ihnen nicht die Gegenwart Gottes ab, aber sie erfüllen nicht den Auftrag, das Evangelium prägt nicht ihr Umfeld. In beiden Fällen verliert das Evangelium an Kraft, weil es nicht dazu gebraucht wird, wofür es eigentlich da ist, in diese Welt hineinzuwirken. Petrus schreibt, so werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Priester dienen dazu, die Gegenwart Gottes zu vermitteln. Wenn Matthias ein Jude zu der Zeit von Jesus gewesen wäre und ich Priester, dann kommt er zu mir. Ich hätte ein Levit sein müssen, das heißt aus einer bestimmten Familie. Und er kommt zu mir und bringt ein Opferlamm. Und wenn er das opfert, dann bin ich da, der ihm all das vermittelt. Ohne mich passiert da nichts. Ich nehme seine Hand, lege es auf das Opfertier. Wir schneiden zusammen dem Tier den Hals durch, damit dieses Blut, was reinigt, diese Vergebung der Sünden bringt. Seine Hand ruht auf diesem Tier zur Identifizierung. Und es geschieht eine Vermittlung der Wahrheit, die Gott drin hat. Habt ihr es? Seid ihr? Das ist wichtig. Denn genauso wie die Priester früher die Gegenwart Gottes vermittelt haben, sind wir diejenigen, die die Gegenwart Gottes in diese Welt vermitteln. Aber jetzt spielt es plötzlich keine Rolle mehr, aus welcher Familie ich komme. Egal ob Lambrecht, Böger, Schick, Hane oder wie auch immer die Familie heißt, wenn wir zu Christus gehören, sind wir Priester. Ob Mann oder Frau, vollkommen egal. Wir sind Vermittler seiner Gegenwart. Und wir konfrontieren diese Welt immer wieder mit seiner Kraft. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Ein Vorgehen, was ich sehr, sehr toll finde und was mir sehr geholfen hat, ist etwas, was Timothy Keller, ein Pastor in New York, also in einem der gemeindefeindlichsten Umgebungen einmal erarbeitet hat. Er hat gesagt, das Wichtige ist, wir müssen uns verankern in Christus. Wir müssen verstehen, wer wir sind in Christus. Und so gehen wir in diese Spannung rein. Weil wenn ich weiß, ich bin, in mir wohnt Christus. Er ist da. Ich bin eingesetzt in seinen Bau. Dann kann ich eintauchen in mein Umfeld, ohne dem Umfeld gleich zu werden, weil ich verankert bin in Christus. Und eintauchen in mein Umfeld heißt, zu den Menschen, die um mich herum sind, ich gehe hin und frage, hinhören und verstehen, was die Menschen wirklich bewegt. Weißt du, was deinen Nachbarn wirklich bewegt? Was ihn wirklich antreibt? Nehmen wir mal ein Beispiel. Was uns als Deutsche sehr stark bewegt, ist Sicherheit. Wir sind eine Nation, die so viele Versicherungen hat wie keine andere Nation auf der Welt. Wir lieben Sicherheit. Wahrscheinlich wird einen deiner Nachbarn das Thema Sicherheit sehr stark bewegen. Aber warum? Warum wünscht sich der Nachbar Sicherheit? Was erhofft er sich davon? Eintauchen, fragen, hinhören, Gespräche führen. Und dann herausfinden, woher wünscht sich dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Freund Sicherheit? Und wenn man das verstanden hat, dann können wir unser Umfeld konfrontieren. Denn oft entsteht zum Beispiel aus dem Bedürfnis nach Sicherheit ein Götze. Also eine Sache, von der ich mir Rettung erwarte, aber eine dienliche Sache. Beispielsweise Geld. Jesus benutzt das immer wieder. Wir erhoffen uns Sicherheit von Geld. Inflation ist halt echt etwas Doofes, weil das, worauf ich meine Sicherheit gesetzt habe, ist plötzlich nichts mehr wert oder deutlich weniger wert. Und damit habe ich keine Sicherheit mehr. Preise steigen und so. Kommt ihr mit? Und dann kann man hingehen und sagen, siehst du verlässt dich auf Geld, du hast einen Götzen gemacht. Das ist keine Konfrontation, die ein Gespräch weiterführt. Eine Konfrontation in Liebe und Wahrheit. Wenn jemand zugibt und sagt, ich bin echt unsicher. Dann konfrontieren und fragen, kann es sein, dass du auf etwas gebaut hast, was nicht hält? Auf diese Art konfrontieren und deutlich machen, da ist etwas, wovon du Sicherheit erwartest, was dir nichts bringt. Und dann einladen. Einladen zu einem Gott, der Sicherheit bringt. Unabhängig von Widerständen. Sogar unabhängig von Leid und Tod. Weil nichts in dieser Welt kann uns diese Identität und die Gewissheit nehmen, die Christus uns gibt. So können wir die Spannung aufrechterhalten, ohne in der Welt unterzugehen und diese Gegenwart Gottes zu diesen Menschen tragen, indem wir sagen, ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst. Das kann ich sagen. Ich mache mir Sorgen. Mein Onkel ist wieder zurück in die Ukraine. Ich mache mir Sorgen um ihn. Die Stadt, in der er jetzt gerade ist, wurde heute Nacht bebombt. Aber ich erinnere mich immer wieder, mein Onkel ist Geistträger. Er ist geborgen in Jesus. Gott hält ihn. Ich bin gehalten. Egal, was mit dieser Welt passiert, Gott hat sie im Griff. Das ist keine billige Antwort, sondern es ist etwas, was mir zutiefst Trost gibt. Und auf diese Art und Weise können wir nicht nur ein Tempel sein, in dem Gott wohnt, in dem wir uns sonntags versammeln und das einfach feiern, das wünsche ich mir, sondern dass wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die hier sonntags sich das nochmal bewusst wird, was sie sind, um dann am Montag, Dienstag, Mittwoch und den Rest der Woche rauszugehen und diese Gegenwart Gottes in diese Welt hineinzutragen, die sie so dringend braucht. Darum, Gemeinde, ich bete. Jesus, wir ehren dich und beten dich an für diese Zusage, die du uns machst, für diese Identität, die du uns gibst, dass wir deine Gemeinde sind, in der du wohnst. Danke, dass du gegenwärtig bist. Vergib uns, wo wir das übersehen, wo wir unsere Einzigartigkeit nicht wertschätzen. Und gib du uns Mut, die Einheit und diese Identität zu leben, wo die Andersartigkeit uns vielleicht Angst macht. Und gib du uns Mut, hinauszugehen und deine Gegenwart hinauszutragen zu den Menschen. Wir wollen dich ehren, unseren König. Amen.